Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, es ist wieder soweit. Herzliches im November und es begrüßen Sie recht herzlich
Bernd Sternahl
und Konstanze Holtorf. Was hast du Interessantes für uns mitgebracht?
Wir fangen heute wieder mal an mit zwei Harzer Persönlichkeiten, die beide wahrscheinlich recht unbekannt sein dürften, die aber doch bleibende Spuren hinterlassen haben. Der erste, den wir heute vorstellen wollen, ist Johann Gottlob Leidenfrost. Haben wahrscheinlich die wenigsten bis jetzt gehört. Der wurde am 27. November 1715 in Rösperwenda im Südharzer Vorland geboren und war der Sohn eines Pfarrers. Damals im 18. Jahrhundert war es ja noch nicht üblich, dass jeder lesen und schreiben konnte, und es war auch nicht üblich, dass viele Leute studiert haben. Die Kinder jedoch, die aus irgendwelchen Pfarrerhaushalten kamen, die sind schon meistens von klein auf gebildet worden und haben dann meistens auch eine akademische Karriere irgendwo hingelegt. Und so war es auch bei Leidenfrost, der dann in Gießen, Leipzig und Halle Theologie und Medizin studiert hat und zudem weitere Naturwissenschaften. Das war
Physik
auch
und
damals
Chemie.
Ja, alles nicht so abgegrenzt wie heute. Das war alles fließend. Mhm. Also wer Medizin hatte, der hat auch, wie ihr ja sagt, Chemie und Physik und so weiter mitstudiert. Er ist dann nach Abschluss seines Studiums zum Beginn einer medizinischen Laufbahn an die Universität Duisburg gegangen, wo er dann auch geheiratet hat, hat dort eine medizinische Karriere gemacht und auch einen medizinischen Lehrstuhl an der Universität inne gehabt und hat im Grunde genommen eine ganze Anzahl von Büchern geschrieben über den menschlichen Körper und dergleichen. Wie das so ist, vieles von dem, was er damals geschrieben hat, ist heute nicht mehr aktuell. Von daher möchte ich da auch nicht groß drauf eingehen. Er hat auch naturwissenschaftlich gearbeitet und geforscht und publiziert. Und da ist bei der sogenannte Leidenfrost-Effekt auf ihn zurückzuführen.
Und was besagt der?
Heute noch nach ihm benannt. Das ist eine Entdeckung, die er gemacht hat, die er auch publiziert hat, die im Grunde genommen die Veränderung von Aggregatzuständen beschreibt. Das ist eine sehr komplizierte Materie. Man kann es ganz einfach erläutern, indem ich mal darauf verweise, jeder hat schon mal gesehen, wenn Wassertropfen auf eine heiße Herdplatte fallen, dann schweben die praktisch und springen auf der Platte hin und her. Und das ist der sogenannte Leidenfrost-Effekt. Das heißt, der Wassertropfen fällt auf die heiße Herdplatte und dann bildet sich ein Dampfbett. Und auf diesem Dampfbett praktisch schwebt der Wassertropfen. Und da von unten durch die starke Hitze ständig weiter Wasser verdampft wird, bewegt der sich praktisch auf der Platte hin und her. Das ist praktisch der Effekt, der physikalische Effekt, den Leidenfrost entdeckt hat und der bis heute nach ihm benannt wird und der bei zahlreichen Dingen doch eine große Rolle auch heute noch spielt. Ein bisschen zu vergleichen, sage ich mal, mit der Magnetschwebebahn. Ne? Das ist auch so ein bisschen.
Ja.
Das schwebt also, weil der Wasserdampf eine Isolationsschicht darstellt zwischen der heißen Platte und dem kalten Wasser. Hat also, wie gesagt, jeder schon beobachten können, aber er war halt der Erste, der das wirklich registriert hat und der es auch beschrieben hat. Und ist also, wie gesagt, eine physikalische Erkenntnis, die bis heute in der Physik gelehrt wird und von Bedeutung.
Und die Rösperwenda haben ihn auch nicht vergessen, denn die haben eine Gedenktafel eingeweiht, und zwar im Jahre 2006.
Es ist jetzt wieder mal so eine Zeit. Wir haben zu DDR-Zeiten größtenteils ja hier bei uns da keinen großen Wert drauf gelegt. Ne? Aber mittlerweile, sage ich mal, nimmt diese Heimatforschung ja ständig zu.
Ja.
Und auch solche Persönlichkeiten, die ja wirklich Bleibendes auch hinterlassen haben, werden wieder ein bisschen ans Tageslicht gezogen.
Ja.
Oder wir berichten ja nun schon seit mehreren Jahren über Harzer Persönlichkeiten. Und das habe ich ja mehr oder weniger auch zum Anlass genommen, um jetzt daraus ein Buch zu machen oder mehrere, besser gesagt. Nur das erste, das kommt Ende des Monats, also noch zu Weihnachten, auf den Markt, nennt sich dann so in etwa Lebensbilder Harzer Persönlichkeiten.
Ja.
Keine Biografien, die sind immer so ein bisschen stupide und langweilig, sondern locker in Verbindung mit vielen anderen Dingen. Ne, oftmals das Ganze im Vorfeld noch ein bisschen erläutert, um was es denn eigentlich geht, was derjenige dann für Leistungen erbracht hat und dergleichen, ne, wie das so meine Art ist. Und in diesem Buch sind also eine ganze Menge interessanter Persönlichkeiten, die allerdings alle mittlerweile nicht mehr leben. Das wäre beispielsweise Julius Albert, Karl Blossfeld, Otto Blumenau, Friedrich Adolf Römer, Gustav Adolf Spengler, Johann August Röbling, Dorothea Christine Erxlehm, Wilhelm Schmidt, Georg Heinrich und Elisabeth Krola, Emil Mechau, Martin Klapproth, Roswitha von Gandersheim, Gottfried August Bürger, Karl Friedrich Christian Moos, Georg Honeus, Albert Friedrich Niemann, Claire von Glümer, Heinrich Engelhard Steinweg,
ja, so einige kennt Adolf man ja den Ledebuhr, Namen da, ja.
Friedrich August Wilhelm Wolf, Christian Friedrich Gille, Johannes Thal, Friedrich Reese, Robert Koldewey und Andreas Werkmeister. Und auf Andreas Werkmeister möchte ich jetzt hier noch mal ein bisschen eingehen. Weiß nicht, wer den Namen von Ihnen schon mal gehört hat. Er wurde am 30. November 1645 in Bennigtenstein geboren und war seinerzeit der führende Musiktheoretiker. Zu dieser Zeit war es ja noch recht rar, was Literatur und dergleichen betraf. Und er hat da also einige Bücher geschrieben drüber und hat dort die Musik und die Komposition wesentlich vorangebracht zu seiner Zeit. Nun ist leider Gottes von seinen Werken kaum noch was erhalten geblieben.
Noch keine Notenblätter.
Er hat ja wenig komponiert, aber was man halt weiß ist, oder er hat eine Auffassung vertreten, so sage ich es mal, damals... Man nicht wie heute üblich, heute gibt es Komponisten und es gibt Interpreten.
Ja.
Ja? Oder es gibt Komponisten und Musiker, die es spielen. Das war ihm abstrakt. Er war der Meinung, ein guter Musiker kann auch nur das spielen, was er selbst geschrieben hat. Ne? Und ein guter Sänger kann auch nur das gut singen, was er selber komponiert hat.
Ja.
Ne? Das war seine Auffassung dazu. Und damit, zu seiner Zeit, war er im Grunde genommen sehr aktuell. Er hat denn vorrangig, sage ich mal, als Hoforganist in Halberstadt und in Quedlinburg gearbeitet und hat dort bleibende Spuren hinterlassen. Bruchstücke seiner Werke sind noch erhalten, die sich zum Großteil um Tasteninstrumente, also um Orgeln und die Vorläufer von Klavieren handelt. Ne? Das war ja auch das, was damals, zur damaligen Zeit, in Kirchen und so weiter gespielt wurde. Blasinstrumente waren ja dann zur Belustigung und Volksfesten vorenthalten. Ja, und wie gesagt, da von ihm wenig erhalten ist, ist er auch ziemlich vergessen worden über lange Zeit. Nun mittlerweile hat man in Bennigtenstein sein Geburtshaus wieder hergerichtet und hat dort auch einen Gedenkstein errichtet und dergleichen.
Mhm.
Na? Da gibt es also so einiges Interessantes über ihn noch nachzulesen, wer sich dafür interessiert. Mhm. Und ich habe in diesem Buch halt auch versucht, ein bisschen den Querschnitt der Persönlichkeiten darzustellen, so dass wir nicht nur Maler oder Künstler haben, sondern querbeet.
Von allem
ein bisschen was.
Von Wissenschaftler,
und
von
aus
Kirchenleuten.
Aus allen Zeiten, vom Beginn der Aufzeichnungen bei uns praktisch angefangen, Roswitha von Gandersheim im 10. Jahrhundert bis praktisch in die Neuzeit hinein. Ja. Und ich denke mal, da gibt es vieles Interessantes nachzulesen, was so unbekannt war und was mir teilweise auch eine ganze Menge Mühe gemacht hat in der Recherche.
Hast du auch viel dazugelernt?
Ja, weil wenn man recherchiert heutzutage, findet man im Grunde genommen immer wieder überall dasselbe. Kurz und knapp zusammengefasst in ganz wenigen Sätzen. Aber wie ich schon gesagt habe, zunehmend beschäftigen sich auch Autoren mit solchen Themen und erstellen neue Lebensbilder, neue Biografien. Und es wird in diese Richtung auch von Heimatforschern ja viel dort getan und viel nachher forscht.
Schlummert ja doch immer noch manches in irgendwelchen Archiven, die kaum einer angefasst hat und durch Zufall mal eingreift und sagt, Mensch, ja, guck an.
Bei mir ist vieles durch Zufall im Laufe der Zeit, dass ich es gesammelt habe, zustande gekommen.
Ja. Ne?
Es ist ganz einfach so.
Und gerade solche Biografien, die so das Wichtigste darlegen und vielleicht auch noch eine kleine Anekdote manchmal enthalten, gibt es ja sowas. Und das liest sich ja immer ganz gut. Ja,
das ist recht interessant. Mhm. Und ich hatte ja auch mal die Reihe, die ja noch nicht abgeschlossen ist, mit Flugpionieren und Raumfahrtpionieren. Und auch das kommt ganz gut an, weil wir da auch viele neue Erkenntnisse außerhalb dessen, was so in der üblichen Literatur
steht. Naja, da wären ja nur die Größen, sag ich mal, die im Mittelpunkt standen. Davon gibt's ja dann immer viel, aber die noch eine kleine Erfindung, die letzte Schraube erfunden haben, da schreibt keiner was drüber.
Ja gut, ich sage mal, oder die so ab 19. Jahrhundert gelebt haben, da ist ja auch dann viel an vorhandenen Aufzeichnungen.
Ja.
Aber die noch weiter zurückreichen, da hat im Grunde genommen bei irgendwelchen Lexika oder dergleichen, hat man immer wieder nur das übernommen, was schon vorher geschrieben worden ist. Ja, da ist nichts Neues dazugekommen, wenig zumindestens, ne?
Ja, und nun erst einmal ein wenig klassische Musik und dann geht es gleich weiter. Ja, ein Thema, was sehr viele interessiert und natürlich auch durch die Presse geht, der Wolf. Was der so alles angerichtet hat oder gerichtet haben soll. Und du hast ja dazu auch recherchiert und so einiges zusammengetragen.
Das ist, wie gesagt, das sind Texte, die bereits für ein neues Buch sind. Wissenswertes über die Harzregion, also über die harte Natur.
Natur, genau.
Ja.
Und ich lese da mal etwas vor. Die Rückkehr des Wolfes. Der Harz war über Jahrhunderte Reichsbannforst der Könige. Im Sachsenspiegel, der in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts teilweise auf dem Falkenstein im Selketal entstand, wurde das Wild geschützt. Nicht aber Bären, Wölfe und Großraubtiere. Damals im Mittelalter waren sie also noch im Harz zu Hause, die Bären, Wölfe und Co. Mit der Entwicklung der Feuerwaffen verschob sich das natürliche Gleichgewicht in der Natur erheblich. Auch die großen Raubtiere waren dem Menschen unterlegen, konnten über größere Entfernungen erlegt werden. Der Reihe nach verschwanden sie aus dem Harz, wurden vom Menschen ausgerottet. Zuerst traf es den Bären, das größte Raubtier unserer Heimat. Noch im 16. Jahrhundert war es nicht selten, wie uns mehrere Quellen überliefern. So wurden im Wernigeröder Forst 1526 noch 3 Bären gefangen. Nachdem der Bär zum Ende des 16. Jahrhunderts bereits stark dezimiert war, ließ der Braunschweiger Herzog Heinrich Julius zu Jagdzwecken wieder Bären aussetzen. Das half aber nicht mehr, denn 1696 wurde unterhalb des Rammbergs bei Gernrode der angeblich letzte Bär erlegt. Ihm zu Ehren wurde an jener Stelle ein Denkmal errichtet, das als Bärendenkmal noch heute erhalten ist. Ob es jedoch wirklich der letzte Bär war, darf angezweifelt werden. Denn im 18. Jahrhundert gab es Nachrichten von weiteren erlegten Braunbären. Bald danach, etwa ein Jahrhundert später, war auch die Gnadenfrist des Wolfes abgelaufen. Nachdem dieser Räuber sich nach dem Dreißigjährigen Krieg im Harz enorm vermehrt hatte und in Rotten für Angst und Schrecken sorgte, gibt es seit Mitte des 18. Jahrhunderts kaum noch Informationen und Aufzeichnungen zu Isegrim. 1798 wurde der wohl letzte Wolf am Brocken erlegt. Nach aufwendiger Jagd war Graf Ferdinand von Stolberg-Wernigerode der glückliche Schütze. Der Wolf war entsprechend zeitgenössischen Berichten stark und feist, wog 79 Pfund und war 5 Fuß hoch und 6 Fuß lang. Aber auch dieser überkommene Nachricht vom Wolf ist nicht eindeutig, da angeblich bei Schwiederschwende im Mansfeldischen der letzte Wolf erlegt worden sein soll. Aber auch dieses Ereignis fällt in die Zeit gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Welch große Bedeutung der Wolf einst im Harz für die Menschen gehabt hat, bezeugen noch heute die zahlreichen auf ihn zurückgehenden Orts- und Flurnamen, wie zum Beispiel Wolfshagen, Wolfsklippen, Wolfsberg, Wolfswatte, Wolfsbachtal und so weiter. Der dritte und letzte im Bunde war dann der Luchs. Auch diese Großkatze wurde im 18. und 19. Jahrhundert endgültig die Lebensgrundlage entzogen. Wog ein 1649 erlegter Luchs noch stattlich 87 Pfund, wog der vorletzte Luchs, erlegt im Jahr 1816, nur noch 53 Pfund. Und der letzte Harzer Luchs, der 1817 im Lautentaler Revier von Förster Spellerberg erlegt wurde, wog sogar nur noch 41 Pfund. Auch hier, wie auch bei Bär und Wolf, hatten sich die letzten Vertreter ihrer Art in die unwegsamen Regionen des Brockenmassivs zurückgezogen, was ihnen aber letztendlich auch nicht das Überleben sicherte. Auch dem letzten Luchs wurde ein Denkmal gesetzt, das noch heute als Luchsstein an einem Waldweg, der von Lautertal nach Seesen führt, zu sehen ist. Heute, knappe 200 Jahre später, ist der Luchs im Harz durch Wiederansiedlungsmaßnahmen erneut heimisch. Und auch der Wolf, der bereits in einigen Regionen Deutschlands eine neue Heimat gefunden hat, ist nun auch im Harz angekommen, wie ein erstes Foto vom September 2017 bezeugt. Isegrim ist wieder da, denn menschliche Hilfe braucht er nicht. 70 Rudel soll es laut NABU in Deutschland geben, also etwa 140 erwachsene Wölfe und eine nicht bekannte Anzahl von Jungwölfen und Welpen. Nicht wirklich viel für ein Land mit der Größe Deutschlands. Der Bestsellerautor und erfahrene Förster Peter Wohleben gibt an, dass es in Deutschland durchschnittlich 50 Rehe pro Quadratkilometer gibt. Hochgerechnet bedeutet das, dass in Deutschland etwa 18 Millionen Rehe leben. Wie häufig bekommen wir jedoch ein Reh zu Gesicht? Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dann bei der genannten Wolfspopulation einen zu Gesicht zu bekommen? Dennoch sind die ca. 140 Wölfe in unserem Land ein regelrechtes Dauerthema in allen Medien. Und wie heute üblich haben sich auch umgehend zwei konträre Gruppen gebildet. Wolfsbefürworter und Wolfsgegner. Sobald eine Sache thematisiert wird, spielt sie auch in der Politik eine Rolle. Sogar Ministerpräsidenten finden die Zeit, sich dazu zu äußern. So geschehen im Oktober 2017 durch Dr. Haselhoff, der eine Begrenzung der Ausbreitung des Wolfes fordert. Mit der Sachlage dürfte er nicht wirklich vertraut sein. Sonst hätte er sich seinen Kommentar sicherlich gespart. Wir haben eine Natur, die der Mensch in der Vergangenheit arg aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Die drei großen Raubtierarten wurden ausgerottet, große Teile des Harzer Urwaldes gerodet, die Flüsse durch vielfältige bauliche Maßnahmen mit Fischwanderungen untauglich gemacht und der restliche Wald durch Nutzholzgewinnung geschwächt und vieles mehr. Und nun kommt auch noch der böse Wolf zurück, reißt das Wild, tötet die Nutztiere und gefährdet die Menschen. Eine grausame Vorstellung, die vor allem Jäger und Nutztierhalter befällt und natürlich alle Rotkäppchen. Die Anzahl der Jäger in Deutschland betrug 2016 etwa 362.000, deren ureigenstes Interesse ist natürlich die Hege und Pflege ihres Wildes und daher kann der Jägerschaft die Wilddichte auch gar nicht groß genug sein, was verständlich ist, jedoch dem Wald und dem allgemeinen Gleichgewicht der Natur schadet. Die Wilddichte in Deutschland wird auf das 30- bis 50-fache dessen geschätzt, was in einem natürlichen Urwald üblich wäre. Wolfrudel benötigen wie die anderen großen Beutegreifer auch ein großes Revier. Beim Wolf umfasst diese durchschnittlich 200 bis 300 Quadratkilometer. Bezogen auf das Gesamtgebiet Deutschlands würden also Reviere für etwa 1430 Wölfe zur Verfügung stehen. In der Regel geht der Wolf dem Menschen aus dem Weg. Nur wenn wir ihn füttern oder anders an uns zu binden versuchen, entsteht direkter Kontakt und auch potenzielle Gefahr. Wie viele verwilderte Hunde es in Deutschland gibt, ist nicht bekannt. Bekannt ist hingegen, dass jährlich etwa 40.000 dieser Hunde von Jägern erschossen werden. Zudem werden die jährlichen Bissattacken von Hunden auf Menschen auf 30.000 bis 50.000 geschätzt. Ich habe selbst einen Hund. Kommt deshalb der Hund in Misskredit, obwohl er erheblich gefährlicher für den Menschen ist als der Wolf? Wird der Wolf vom Menschen wieder angesiedelt? Ein ganzes Ökosystem positiv verändern kann, ist in zahlreichen wissenschaftlichen Studien des Yellowstone-Nationalparks beeindruckend nachzulesen. Wir sollten uns freuen, dass der Wolf sich wieder bei uns wohlfühlt. Er ist im Gegensatz zum Waschbär, Marderhund, Muffelwild, Nutria und so weiter hier zu Hause. Und er wird unsere Wälder nicht leer fressen, die Viehzüchter nicht um ihre Existenz bringen und auch keine Menschen gefährden. Vor allen Dingen sollte die Politik nicht so viel lamentieren, sondern einfach handeln. Es sollte doch wirklich kein Problem sein, Viehhalter schnell, großzügig und unbürokratisch zu entschädigen, wenn ein Wolf Tiere gerissen hat, auch wenn die Sachlage nicht eindeutig ist. Denn sicherlich sind oftmals auch Fuchs, verwilderte Hunde oder Luchse die Übeltäter, was aber den Viehhalter keineswegs in eine andere Situation bringt. Eine bedeutende Gruppe der Wolfsgegner wäre so befriedet. Und es wäre gerecht, da dem Viehhalter das Recht fehlt, seine Herde mit Schusswaffen zu verteidigen.
Das war doch mal eine ganz interessante Sache und ich denke, auch Sie, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, haben dabei viel, viel Neues und Interessantes erfahren können.
Auch bei mir zu Hause enorme Probleme mit Wildschweinen. Ne? Mhm. Und mich haben mit meinem Hund schon dreimal Wildschweine angefallen und gejagt. Mhm. Ne? Ein Wolf, der würde sich dünn machen.
Der wartet ab.
Ja, der würde sich gar nicht sehen lassen. Bloß man muss halt eine eindeutige Meinung haben.
Ja, ja.
Ist nun mal so, wie es ist. Der Wolf ist unter Naturschutz gestellt. Und wenn dem so ist, dann muss auch der Staat für die Schäden aufkommen.
Ja.
Die ja nun wirklich nicht enorm sind. Mhm. Wenn da ein Schäfer mal, wie jetzt irgendwo in Norddeutschland, eine Handvoll Schafe verliert. Na mein Gott, da muss man doch wohl in der Lage sein, kurzfristig darauf zu reagieren und eben den Schaden zu ersetzen, oder?
Ja.
Das kann doch nicht eine bürokratische Handlung werden, die sich über Jahre hinzieht.
Eben, da wird jedes Schaf nochmal ausgemessen. Und ob es nun wirklich der Wolf war oder ob die Schafe noch vor dem Wolf hätten wegrennen können, Tod des Schafes, oder ob das Schaf vielleicht schon so alt wäre und wäre sowieso gestorben und ja, und viele Untersuchungen ziehen die Sache dann in die Länge. Ehe wir noch zu einem anderen Kulturdenkmal kommen, etwas Musik. The Dark Forest.
Einem anderen Naturdenkmal von Rang, was auch wahrscheinlich nicht so breit bekannt sein dürfte, das ist der Bauerngraben in Südharz, in der Nähe von Roßlar. Das ist ein ganz eigentümliches geologisches Wunder, sage ich, was über viele Jahrhunderte als Mysterium betrachtet wurde. Das ist also eine Senke, die innerhalb von kürzester Zeit vollläuft. Und zwar mit einem Wasservolumen von bis zu 150.000 Kubikmetern, was also ein Seeareal von 3,4 Hektar entspricht. Das meine ich jetzt nicht Tage oder Wochen, sondern Stunden. Ja. Früher hatte man keine Erklärung davon. Ja. Und das nächste ist, dass das Wasser auch innerhalb von Minuten wieder verschwindet.
Und keiner wusste früher, warum.
Trotzdem sind noch viele Rätsel. Ne? Es müssen also im Harz enorme Hohlräume bestehen. Ne? Zum einen, wo das Wasser herkommt. Das sammelt sich ja, teilweise verschwinden ja die Harzer Bergbäche und Bergflüsse auch, ne, und kommen an anderen Stellen wieder raus und das Grundwasser versickert seine Wege und dergleichen. Und irgendwo müssen dort riesige Areale an Wasser aufgebaut werden, die dann aus welchem Grund auch immer auf einmal freigelassen werden. Und dann sind scheinbar solche Wasseradern dort bei Rosslau. Und die fluten dann innerhalb von kürzester Zeit diese Senke.
Das ist vielleicht praktisch alles voll oder der Druck ist dann so stark, ja, dass sich das entlädt praktisch.
Und das geht dann, wenn man dort hinkommt und wie meistens, die Senke ist leer, sieht man nichts. Mhm. Ich habe das aber ausgewählt, weil gerade im Moment der Rohrgraben gut gefüllt ist. Nun ist er voll. Vielleicht hat ja der eine oder andere das zufällige Glück.
Und kann dieses Schauspiel erleben. Hören Sie nun eine Sage, der Einsiedler in der Kelle. Nahe des Städtchen Elrich liegt eine schauerlich romantische, schöne Höhle. Versteckt ist sie zwischen dunklen Gebüschen und bemoosten Felsen in einer tiefen Kluft. In der Höhle befindet sich ein Teich mit glasklarem Gebirgswasser, welcher aus einer verborgenen Quelle gespeist wird. Diese Höhle wird vom Volke die Kelle genannt. Vor langer Zeit saßen vor dieser Höhle zwei Liebende, die man weit und breit für das schönste Paar hielt. Die beiden hielten sich in den Armen und sprachen über ihre Zukunft. Mechthild, so hieß das Mädchen, äußerte Besorgnis, dass ihr Verlobter ihr nicht immer treu bleiben werde. Konrad, so hieß ihr Geliebter, war aber über dieses ihm entgegengebrachte Misstrauen sehr beleidigt und schwor bei allen Heiligen, dass er nie ein anderes Mädchen lieben werde. Aber auch diese erneuten Liebesbeteuerungen vermochten Mechthild nicht zu beruhigen, noch weniger zu trösten. Tränen standen ihr in den Augen und sie konnte diese nicht aufhalten. Da kniete Konrad vor ihr nieder und erbat ihr Vertrauen. Das schenkte sie ihm danach auch und beide waren wieder versöhnt und glücklich. Aber Mechthild hatte die richtige Ahnung. Bald darauf verließ der Flatterhafte sie und suchte sich eine neue Braut. Mechthild aber quälte sich, wurde krank und nahm sich kurze Zeit später das Leben. Genau ein Jahr später aber traf sich Konrad mit seiner neuen Geliebten wieder vor der Kelle, um dort im romantischen Abenddunkel mit ihr zu kosen. Es war schon Nacht geworden und der Mond schien im ersten Viertel. Da sahen die eng umschlungenen einen zarten Lichtschein in der Höhle, der sich rasch näherte. Erschrocken fuhren die beiden in die Höhe. Da stand schon Mechthild in ihrem Totenkleid vor ihnen und sprach: »Konrad, hast du vergessen, dass du vor einem Jahr mir an diesem Orte Treue für die Ewigkeit geschworen hast? Und jetzt sagst du ganz das Gleiche einer anderen Braut? Mich hat der Gram in den Selbstmord getrieben. Mein Leib liegt hier unten im Wasser der Höhle. Dort lass ihn ruhen.« Konrad wollte ihre Hand greifen, aber er griff nur ins Leere und die Gestalt seiner ehemaligen Braut verschwand so plötzlich, wie sie gekommen war. Da kniete Konrad nieder, bekannte sich als ihr Mörder und schwor, der Hingeschiedenen doch die Treue bis zum Tod zu bewahren. Diesmal hielt er sein Wort. Redlich trennte sich sofort von seiner neuen Braut und verkaufte alles, was er besaß. Dann baute er sich eine ärmliche Hütte an der Kelle, wo Mechthilds Grab war, und lebte dort als Einsiedler. Alles, was er noch an Besitz hatte, verschenkte er an die Armen, denn er brauchte nur wenig zum Leben. Brot, Wasser und Hülsenfrüchte reichten ihm zur Ernährung. Dann holte er den Leichnam seiner Mechthild aus dem Höhlenwasser und begrub ihn in der Erde neben seiner Hütte. Konrad wurde nicht sehr alt, und als er gestorben war, bestattete man ihn neben seiner Braut Mechthild.
Ja, und wenn Sie weitere Märchen und Sagen aus dem Harz, dann schauen Sie doch einfach mal bei Sternal Media und Verlags GmbH vorbei. Dort finden Sie auch weitere interessante Bücher über den Harz und darüber hinaus. Ja, und damit verabschiede ich mich von Ihnen recht herzlich. Und ich hoffe, Sie haben wieder viel Neues kennenlernen können, dank meines Mitstreiters Bernd Sternal. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und einen, ja, angenehmen November. Und denken Sie dran, im nächsten Monat hören wir uns wieder zur Weihnachtszeit, bestimmt mit vielen Tipps zu Weihnachtsmärkten im Harzer Land. Redaktion und für Sie am Mikrofon, wie stets, Ihre Konstanze Holthoff, und natürlich mit dabei war auch Bernd Sternal. Fragen und Anregungen zur Sendung, wie stets, unter der Telefonnummer hier bei Radio HBW in Aschersleben unter 03473840220. Sie können mir auch eine E-Mail schicken unter holthoff@radio-hbw.de.